Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefung in Text sowie Audioform. Heute begrüße ich Aurelia Brandenburg. Hallo.
Hi.
Wir haben uns noch gar nicht gesprochen, dabei hatten wir schon Kontakt, ich glaube schon mehrmals. Auf jeden Fall hast du einen Artikel zusammen mit dem Eugen in der letzten G geschrieben. Aber bevor wir darauf eingehen, stelle ich dich mal ganz kurz vor. Ich versuche das mal so kurz und knapp, wie es geht. Also die Aurelia ist Historikerin und so an der Schnittstelle aus Geschichtswissenschaft, Game Studies und Digital Humanities aktiv. Arbeitet aktuell bei Eugen Pfister, den ihr vielleicht auch noch kennt, aus zwei Podcasts meines Wissens. Arbeitet bei Eugen als Doktorandin im interdisziplinären Forschungsprojekt Confederatio Ludens und forscht zur Geschichte deutschsprachiger Spielemagazine. Das ist heute unser Schwerpunkt, aber auch zur Darstellung des Mittelalters in Spielen. Habe ich das so einigermaßen korrekt zusammengefasst?
Das passt so ungefähr.
Ja, und der Artikel in der G, den du zusammen mit dem Eugen verfasst hast, der hieß Mehr als eine Historie. Und da ging es um ein Thema, das in den letzten Jahren ja sehr, sehr oft diskutiert wird. Und ich weiß, da hast du dich schon sehr oft dazu geäußert. Also, wie ist das eigentlich mit der Geschichte in Spielen? Wie wird diese denn dargestellt? Wie wird sie angenommen? Das ist so ein Thema, das gar nicht dein Schwerpunkt ist, aber irgendwie in den letzten Jahren immer wieder so verlangt worden ist, ne?
Ach ja, sagen wir es so, es war auch eine ganze Weile so das, was ich am meisten in Game Studies so in dem Bereich gemacht habe, weil ich eben so, wie das vielen HistorikerInnen geht, an Spiele so ein bisschen auch, also auf einem professionellen Level rangekommen bin, dass ich eben mich für Rezeption von Geschichte in Spielen interessiert habe. Und dann muss man sich zwangsweise so ein bisschen auch damit auseinandersetzen, wie wird denn eigentlich Geschichte in Spielen diskutiert? Was nehmen denn Leute wann, wie als historisch korrekt oder eben authentisch wahr? Und in was für einem Verhältnis steht das eigentlich dann zu dem, was wir tatsächlich wissenschaftlich über die Zeit wissen? Und ja, es ist, man kommt um das Thema nicht so ganz drum herum. Es ist ein bisschen ein Running Gag, dass man HistorikerInnen am meisten damit nerven kann, mit historischer Korrektheit und historischer Authentizität und Geschichte in Spielen, weil sie irgendwie nicht mehr wirklich drüber reden wollen. Gleichzeitig kommen wir aber auch natürlich nicht vom Thema los, weil es halt auch schon irgendwie sehr ans Eingemachte geht.
Ich kann das nachvollziehen, dass das auch ein bisschen nerven kann, auch wenn man natürlich vom Fach ist und da als Experte einen ganz anderen Blick drauf hat und das auch natürlich sehr interessant und fruchtbar ist, wenn solche Leute sich mal dazu äußern. Aber ich habe ja auch Geschichte studiert und beschäftige mich auch gerne mit Strategiespielen, Rollenspielen, Action-Adventuren, die so ein bisschen, ja, eine historische Perspektive haben. Ich mag das einfach. Aber ich habe doch auch beobachtet, dass sich die Diskussion gewandelt hat. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, denn du hast ja geforscht oder forscht aktuell noch zu den deutschen Spielemagazin, so von Anfang der 80er Jahre bis zu den 2000ern, also immerhin über zwei Jahrzehnte. Und in der Zeit ist ja auch viel an Spielen erschienen mit einem historischen Kontext. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel nicht, dass die Debatte über Spiele und Geschichte und was ist wahr und was nicht, dass die so, ja, so lautstark geführt worden ist. Oder hast du da was gefunden?
Jein. Also das Ding ist tatsächlich, ich würde nicht komplett sagen, dass das was komplett Neues ist. Aber es stimmt schon, dass die Diskurse unterschiedlich geführt werden oder geführt wurden. Der Knackpunkt ist so ein bisschen, eine Erkenntnis für mich aus den letzten paar Jahren ist auch ein wenig, dass man an diesen ganzen Authentizitätsdebatten sehr viel an eigentlich größeren, auch politischen Debatten sieht, die halt jetzt gerade so am Laufen sind. Und eben auch, wie ganz, ganz viel da auch von rechts zum Beispiel irgendwelche Vorstellungen von Vergangenheit und Geschichtsbildern dann eben für den Versuch eines Beanspruchens einer Deutungshoheit vereinnahmt werden. Und diese Art von, ich sag jetzt mal, Dynamiken im Diskurs, auch so Sachen wie, dass halt eben darüber diskutiert wird, anhand von Spielen, wie denn oder was denn Spiele wie auch darstellen sollten und was für Vorstellungen sie denn jetzt auch transportieren sollten. Das ist jetzt nichts wirklich Neues, sondern das sieht man auch gerade in den deutschen Magazinen sehr, sehr schön, auch schon in den 80ern, zum Beispiel bei diesen ganzen Debatten um Kriegsspiele. Mhm. Wo ziemlich scharf dann auch von LeserInnen übrigens auch zum Beispiel so Sachen wie überhaupt die Thematisierung von Nazis kritisiert wurde sogar. Weil man eben auch aus einer deutschen Perspektive fand, das sei eine Verharmlosung. Solche Diskurse gibt's immer.
Da habe ich auch einen interessanten Leserbrief gefunden aus der ASM. Das können wir nochmal drauf eingehen. Ich habe ja diese Zeit auch sehr intensiv erlebt als Spieler. Also ich bin Jahrgang 1973, habe in den 80ern gezockt und hatte abonniert die ASM, also den aktuellen Softwaremarkt. Mhm. Vor allen Dingen hat mir damals am besten gefallen, aus bestimmten Gründen. Und ich wollte nur mal versuchen, so eine Verbindung zu schaffen zwischen der heutigen Diskussion. Das sind natürlich dann Themen wie Kingdom Come Deliverance auf der einen Seite. Das ist ja eine Story für sich. Und dann gibt es aber auch viele andere Sachen, dass die Aufregung heute gefühlt unter Spielern eben viel größer ist. Aber du hast es schon richtig analysiert. Das Spiel, dadurch, dass es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, es ist eben nicht mehr so ein kleines Hobby von irgendwelchen Minderheiten irgendwo, sondern jeder spielt, alles spielt. Spiele werden benutzt und auch manipuliert, auch politisch eingesetzt tatsächlich. Und damit ist es nicht mehr dieses kleine Hobby, diese kleine Nische, die es Anfang der 80er noch war, ne?
Mhm. Wobei es auch tatsächlich immer ganz interessant ist, dass, also auch gerade wenn du das sagst mit der kleinen Nische, die kleine Nische sind ja Spiele schon ganz, ganz lange nicht mehr. Also Anfang der 80er natürlich, da sind sie oder waren sie die kleine Nische, aber sie sind eigentlich auch schon in den 90ern ja nicht mehr so wirklich Nische gewesen, aber sie sind noch sehr, sehr lange so wahrgenommen worden. Ich glaube, das trägt eben auch jetzt dazu bei, warum manche Diskussionen dann auch etwas verspätet überhaupt erst da so in diesem Gaming-Kontext zum Beispiel angekommen sind und dann auch noch mal ganz anders geführt werden.
Ja, ich würde auch sagen, dass so mit dem 16-Bit-Boom Anfang der 90er und dann spätestens mit den 3D-Konsolen, also mit der PlayStation und so weiter, Mitte der 90er, dass man da auch tatsächlich nicht mehr von einer Nische sprechen kann in dem Sinne. Man hat das vielleicht für sich immer noch so wahrgenommen, weil man in der Öffentlichkeit beobachtet hat, dass über Spieler auf eine ganz seltsame Art gesprochen worden ist. So als wären sie eben nicht dieses selbstverständliche Medium, das man eigentlich schon seit Jahren genauso konsumiert wie Literatur und Film. Aber ich finde, das sind schon eine ganz schöne Schnittpunkte. Jetzt gehe ich nur ganz kurz auf den Artikel ein, in der G, mehr als eine Historie. Und der führt so zu diesem schönen Ausblick, finde ich, von dir und Eugen, dass man sich als Historiker natürlich freut, dass Spiele diese Themen besprechen und so weiter. Aber dass es eigentlich viel relevanter ist, dass diese Spiele inspiriert sind und eben nicht, wie soll ich sagen, die sind, in erster Linie geht es nicht darum, dass etwas authentisch ist, um Spaß zu machen, sondern es geht vielleicht um das Gefühl, um das Flair, um diese Nostalgie, die manche Spieler eben suchen und die manche Entwickler bedienen und, dass diese Frage des Authentischen eben auch überaus anstrengend sein kann und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, diesem Medium auch gar nicht so wirklich gerecht wird, ne?
Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich, also ich finde, das sieht man auch immer sehr schön oder man sieht das sehr schön an der Diskrepanz daran, wer eigentlich auch was wie einfordert oder nicht einfordert. Weil HistorikerInnen sind die Ersten, die dir im Zweifelsfall sagen, ja, ist doch vollkommen egal, das natürlich ist es nicht historisch korrekt. Warum sollte es das sein? Wir wissen selber nicht so richtig, wie was zu 100% war. Wir haben vielleicht ein paar sehr fundierte Thesen dazu, aber es kann halt auch sein, dass in 2 Jahren der große Durchbruch kommt und das dann wieder überworfen werden muss. Also von da ist es sowieso alles im Fluss. Warum sollte man überhaupt jetzt nach diesem ganzen Korrektheitsding fragen? Beziehungsweise warum sollte ich da jetzt auch überhaupt dieses Label historisch korrekt draufpappen? Der Punkt ist da immer so ein bisschen, und das ist dann auch wieder das Ding, was auch, glaube ich, gut erklärt, warum HistorikerInnen dann wieder doch nicht ganz von dem Thema loskommen, ist halt einfach, es sind halt ganz oft SpielerInnen, die mit einem mit einer an sich sehr schönen Neugier an Spiele dann rangehen und auf die Zeitmaschine eben hoffen. Beziehungsweise auch damit spiegeln, was dann manchmal Marketingabteilungen ihnen dann halt versprechen, so mit hier erlebe, wie es wirklich war und so nah an Geschichte kommst du nie wieder ran. Also die auch wirklich genau das dann versuchen zu bedienen, mal mehr, mal weniger transparent auch darin, dass es halt eben einfach eine leere Marketing-Worthülse ist. Aber die dann halt auch tatsächlich ein bestimmtes Gefühl dann bei den Leuten versuchen abzuholen. Und das ist dann auch wieder etwas, das passiert mir auch relativ oft oder ist mir relativ oft bei Vorträgen passiert, wenn ich über Crusader Kings 3 zum Beispiel geredet habe, dass dann in der Diskussion Fragen kamen so von wegen, ja, aber wie gut ist denn die Simulation des Mittelalters in Crusader Kings 3? Und ich habe gesagt, in Crusader Kings 3 kannst du den Papst aufessen. Das ist wunderbar und es erzählt dir sehr viel über Mittelalterbilder, aber über die Simulation brauchen wir jetzt hier nicht reden, weil Simulation, man kann Geschichte sowieso nur bedingt simulieren und es auch dann sagt es nur bedingt etwas darüber aus, wie es denn angeblich wirklich war oder nicht war.
Ja, und für einen Historiker oder jemanden, der das so ein bisschen gelernt hat und das Handwerkszeug vielleicht mitgenommen hat, der weiß natürlich, dass selbst die Primärquelle kann tendenziös sein. Selbst der kann man nicht immer vertrauen. Selbst, und das hast du ja schon angedeutet, selbst wenn da vieles an Indizien und Hinweisen auf dem Tisch liegt über eine bestimmte Zeit, über eine bestimmte Persönlichkeit, hat man eben nicht die Chance, in die Zeit zurückzureisen und mit ihr persönlich zu sprechen. Man muss sich da so ein Bild machen und vielleicht gelingt es den richtig guten Historikern unter den Zunahme der Archäologie und aller möglichen Erkenntnisse, die es mittlerweile gibt, ja, dieses Mosaik so wahrscheinlich wie möglich zu machen oder so, aber da bleiben auch noch immer Lücken und von da ist natürlich die Vorstellung, dass da irgendetwas simuliert werden könnte, richtig lustig. Jetzt ist das so, dass ich auch das Gefühl habe, dass bei all dem, wie relevant das auch aus der, sage ich mal, historisch-politischen Sicht ist, dass man über Dinge aufklärt, dass man auch mal klar macht, dass Leute eher so eine Sehnsucht haben nach einer idealen Vergangenheit, die vielleicht ihre Weltanschauung verstärkt. Also, die dem Mittelalter oder der Antike entspricht, die sie gerne haben aus irgendwelchen Gründen. Da gerät ein bisschen in den Hintergrund, dass das Spieldesign dieser Rollenspiele, Strategiespiele oder so weiter natürlich eigentlich im Vordergrund dafür verantwortlich ist, dass so etwas dann letztlich auch Spaß macht. Und das ist mir bei der Diskussion über Kingdom Come Deliverance 2 zum Beispiel so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen vermisst, weil da haben die Entwickler tatsächlich das Figurenverhalten, also die Reaktionen innerhalb einzelner Situationen, die jetzt überhaupt gar nicht historisch relevant sind, sondern die einfach damit zu tun haben, wie begegnet man sich auf einer Treppe, wenn man eng aneinander vorbeigehen muss? Passiert da irgendwas? Oder was sagen die Leute zu dem Hund, wenn der da dauernd bellt? Solche Geschichten, dieses Alltägliche. Und das ist so etwas, was mich jetzt in erster Linie interessiert und ob dieses Böhmen da jetzt möglichst authentisch ist, ist bei mir dann tatsächlich auch weniger relevant, weil mir von Anfang an klar ist, dass das ein Theater, ein Schauspiel ist, ne?
Ja, ich glaube, also ich habe Kingdom Come Deliverance 2 nicht gespielt, aber ich habe mich intensiv mit dem ersten Teil auseinandergesetzt und habe auch tatsächlich sehr viel Kritik am ersten Teil anzubringen aus unterschiedlichen Gründen. Aber der Punkt ist, glaube ich, auch so ein wenig, die Rezension zu Kingdom Come 2, die ich am besten fand, wie ich es zur Kenntnis genommen habe, war mal wieder die von Rainer Siegel, der es, glaube ich, als Ritterfest beschrieben hat. Und wenn man eben Kingdom Come durch diese Linse eines Mittelaltermarktes, eines Ritterfestes und ähnlichen Sachen, die halt eben irgendwie so das Mittelalter nachspielen, beinhalten, wenn man die durch die Linse betrachtet, dann ergibt es komplett Sinn. Wenn du es halt eben durch dieses auch letztlich Marketingversprechen der Zeitmaschine, womit sie ja gerade beim ersten Teil ganz, ganz exzessiv geworben haben, wenn du es durch die Linse betrachtest, dann wird es halt schwierig. Ja. Aber ja.
Da haben sie tatsächlich beim ersten Teil übertrieben und das hat ja noch ganz andere Diskussionen ausgelöst und da sehe ich das auch so, wenn damit geworben wird, dass ein digitales Abenteuer so authentisch ist wie kein anderes und dich in eine Zeit entführt, dann ist es auch relevant, dass man bei der Rezension, bei der Kritik da natürlich mal nachhakt und sich im Idealfall mit Experten unterhält, was denn da wirklich dran ist. Allerdings glaube ich, dass sie daraus auch ein bisschen gelernt haben. Das Spieldesign ist schon tatsächlich gereift und Es gelingt ihnen im zweiten Teil, jetzt ist es natürlich schade, dass du den nicht gespielt hast. Letztlich kann man sagen, es ist ein Ritterfest, ja. Sie bilden da durchaus die einige der politischen Intrigen und so weiter und auch diese Vielfalt innerhalb dieser Machtspiele bilden sie schon fast zu nah an dem ab, was man wirklich weiß über die Zeit, finde ich jetzt als Historiker, weil das natürlich auch anstrengend war. Diese ganzen Lehnsverhältnisse und wer mit wem, wann die Treue gebrochen wird, aus welchen Gründen jemand Verrat übt, wer dann zu wem überläuft und so weiter. Das war teilweise sogar etwas anstrengend, weil es ja so ein Flickenteppich an Loyalitäten waren.
Ja, das stimmt, wobei man auch natürlich genauso sagen kann, es wirkt auch anstrengend, weil es halt eine für uns sehr fremde Zeit ist. Und heutzutage wir in einem anderen gesellschaftlichen System leben. Aber wenn du jetzt mal einen sehr hinkenden Vergleich letztlich zu bedienen, aber wenn du jetzt anfängst, irgendwie zwischen den Aufsichtsräten von irgendwelchen riesigen Konzernen hin und her, also da dir die Netzwerke anzugucken, dann landest du auch bei sehr komplizierten Netzwerken unter den unterschiedlichen Leuten und das ist, also sozusagen auch da, das ist super anstrengend zu durchschauen. Das ist so jetzt auch nichts genuin Mittelalterliches. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, da Kingdom Come im Allgemeinen profitiert auch sehr stark davon, dieses Wunderland-Mittelalter halt entsprechend zu verkaufen und das auf eine Art und Weise zu verkaufen, die bei einem sehr breiten Publikum eben große Augen auslöst, auch wenn da halt eben viel dran ist, was ja mal schwierig ist oder zumindest mal diskutabel ist, aber halt eben die Kulisse erfüllt.
Ja, ich denke, aus meiner Perspektive hätten sie noch mehr Ritterfest machen können, anstatt politischer Machtstruktur, die dargelegt wird, um so ein bisschen zu zeigen, wie viele Quellen da wirklich studiert worden sind. Denn das Authentische ist nicht unbedingt immer das, was das Unterhaltsame am Ende dann auch ist. Es kann auch, oder anders formuliert, sie hätten eine bessere Geschichte noch erzählen können, eine spannendere, wenn sie sich gelöst hätten von bestimmten, Quellenbindungen, die sie, weil sie sich natürlich selber dieses Ziel gesetzt haben, authentisch sein zu wollen, kamen sie aus der Nummer vielleicht nicht raus. Aber gut, wir verlassen jetzt mal das alte Böhmen. Du hattest vorhin Crusader Kings erwähnt, da gehe ich davon aus, dass das so eher in deine Richtung geht, was dir als Spielerin gefällt, historische Strategie.
Ich habe auch einen durchaus Sinn für Rollenspiele, das ist gar nicht mal der Punkt. Ich kann nur nichts mit Kingdom Come anfangen, also auch spielerisch nicht. Aber ja, Crusader Kings 3 und auch schon der zweite Teil, das sind so zwei Spiele, in denen ich mehr Zeit versenkt habe, als ich zugeben möchte.
Und ich tippe jetzt einfach mal, dass dir Pentiment auch gut gefallen hat.
Pentiment habe ich tatsächlich nie komplett beendet, aber ja, das, was ich gespielt habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen und es war so ein Spiel, bei dem ich also wirklich so an jeder Minute, die ich damit verbracht habe, immer Spaß hatte. Mhm.
Ja, das hat natürlich auch einen ganz anderen Ansatz, diese Mischung aus Adventure und Rollenspiel dann auch noch in einer Zeit, die so gar nicht thematisiert worden ist bisher, also nicht oft, nicht häufig, allerdings auch in der Vergangenheit, auch im aktuellen Softwaremarkt in der ASM, da gab es auch immer einige Poster. Also ich habe eine Zeit lang mein Zimmer tapeziert mit Postern von Videospielen. Ich darf gar nicht verraten, wie lange. Und das soll jetzt so ein bisschen die Überleitung sein zu deinem Forschungsschwerpunkt, und zwar der Geschichte deutschsprachiger Spielemagazine. Wie bist du denn bloß darauf gekommen, auf das Thema?
Das ist tatsächlich, lustigerweise hängt das ein klein wenig mit Kingdom Come zusammen.
Aha.
Also nicht nur. Also das, der sozusagen die langweilige Origin-Story dazu ist, dass ich eben, als der Konföderatio Ludens losgegangen ist, das Projekt, in dem ich arbeite, da sitze ich auf einer DoktorandInnenstelle, und zwar auf einer DoktorandInnenstelle zu Geschlechtergeschichte. Und als das Projekt losgegangen ist, habe ich mich dann eben so ein bisschen umgeguckt, was würde mich denn interessieren, und habe schnell gemerkt, mich interessieren eigentlich Spielkulturen und mich interessiert Diskursanalyse. Und dann liegen halt einfach Spielemagazine nah. Und das andere Ding war so ein wenig, das hat dann eben mit beeinflusst, warum ich überhaupt auf Spielemagazine gekommen bin. Ich habe vorher schon mal für einen kleinen Aufsatz im Band Politiken des digitalen Spiels habe ich mir die mit ein bisschen Abstand die Debatte um Kingdom Come Deliverance 1 angeguckt und sie ein bisschen untersucht, analysiert. Und ich habe bei der Gelegenheit unter anderem in alte GameStar-Hefte aus den 2000ern reingeguckt, einfach auch so ein bisschen für den Kontext, für den journalistischen Stil von Spielemagazinen und sowas. Weil man ja das GameStar-Archiv schönerweise, wenn man da Premium oder GameStar Plus oder wie sie es nennen, wenn man das hat, da kann man ins Archiv reingucken. Das habe ich einfach bei der Gelegenheit mal genutzt. Und ich weiß noch, dass ich damals da saß und mir gedacht habe, es wäre eigentlich mal sehr, sehr cool, die systematisch durchzugucken. Also diese alten Spielemagazine, auch noch früher zurück als eben die 2000er, dann wirklich so in die 80er, 90er rein, mal so ans Eingemachte daran zu gehen. Ich weiß noch, dass ich diesen Gedanken damals schon irgendwie so lose hatte mal, dass mir das irgendwie so mir durch den Kopf gegangen ist. Und dann hat sich eben so ein bisschen der Kreis geschlossen, als CH Ludens losging und ich ohnehin gemerkt habe, ja, eigentlich wären Spielemagazine, auch weil es ein Quellenbestand ist, der bisher nicht aufgearbeitet ist. Also die deutschen Spielemagazine sind so gut wie nicht erforscht. Es gibt ganz wenig nur dazu. Erst recht keine systematische historische Aufarbeitung, wie ich sie jetzt mache. Und dann hat das einfach alles sehr schön zusammengepasst.
Ja, okay, das klingt gut. Und das ist natürlich ein interessantes Thema für mich eher aus der nostalgischen Rückschau, sage ich mal. Denn ich habe so viele Magazine gesammelt, die stapelten sich dann irgendwann, wie bei vielen anderen, bestimmt auch meines Jahrgangs, irgendwie auf dem Dachboden oder so. Und ich habe die dann also eine Zeit lang gesammelt, aber dann auch irgendwann abgestoßen und kam als Spieler recht früh darüber hinweg. Und das ist auch so in der Zeit gewesen. Also nicht früh. Also die ASM, die habe ich, wann war denn das? 1986 oder sowas, abonniert, auch über ein paar Jahre. Die lief ja fast 10, meines Wissens. Und dann habe ich aber auch so Mitte der 90er, also die Zeit von PlayStation und Co. und N64, da habe ich schon aufgehört, Spielemagazine zu abonnieren. Ich habe sie mir ab und zu noch mal geholt am Kiosk, aber ich habe dann schon aufgehört. Das hat auch nichts mit meinem Job zu tun bei einem Online-Magazin, weil da habe ich ja erst nach den Jahren 2000 angefangen. Von daher gab es da auch erst so eine richtige Anziehungskraft. Also ich hatte auch mal 2 abonniert und dann hat mich das komplett verloren und die Zeit hat sich auch geändert. Da war das nicht mehr so cool tatsächlich. Die waren auf einmal alle gleich. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Thema ist für dich. Aus welcher Perspektive schaust du denn auf diese Geschichte der Computerspielmagazine?
Also ich schaue aus einer geschlechterhistorischen Perspektive drauf. Das heißt, ich interessiere mich vor allem dafür, wie Männlichkeit in Spielemagazinen eine Rolle spielt. Also konkret geht das dann ganz viel bei mir darum, letztlich wie auch so diese Idee eines Gamers, eines Zockers überhaupt entsteht und wie halt auch letztlich Spielemagazine Teil einer Kultur waren und auch dazu beigetragen haben, eine Kultur zu etablieren, in der halt Gaming eine Jungssache war und bis zu einem gewissen Grad diskursiv zumindest manchmal bis heute noch ist.
Mm. Ja, das kann man auch so sagen. Also aus meiner Perspektive, also in meiner Bubble damals, da gab es ja auch noch nicht wirklich das Internet, was einen so international und global verbunden hat. Man hatte so eine Gruppe, also von Leuten, die gespielt haben. Und da waren Mädchen wirklich in der absoluten Minderheit, zumindest bei mir jetzt in meiner Familie, meiner Gruppe. Ich habe auch mal was mit meiner Schwester gespielt, aber bis ich mal was mit meiner Freundin gespielt habe, das hatte dann bis in die Ende der 90er oder so fing das dann an, Anfang der 2000er, aber so in den 80ern, fand das aus verschiedenen Gründen nicht statt. Aber das ist natürlich so eine private, ganz diffuse Erinnerung. Jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe mal das Telematch. Das ist ja eine der frühesten Magazine.
Das ist die erste.
Tatsächlich?
Die erste deutsche, ja. Es gab noch im selben Jahr die Teleaction, aber die Telematch ist wirklich, war das erste deutsche Magazin nur für digitale Spiele.
Und da sind wir im Jahr 1982 beim Telematch. Und da gibt es auch ein Archiv, also ein Internetarchiv, da kann man da durchblättern. Und ich habe mir gedacht, ich blätter mal durch das erste Heft, weil die hatte ich zum Beispiel nicht abonniert. Die kannte ich also jetzt auch gar nicht. die erste Ausgabe zeigt Pac-Man. Da steht Telematch mit Electronic Games. Dann gibt's noch was über Tron, über Atari, Activision. Und jetzt blätter ich auf die erste Seite. Und da steht in einer Werbung, die man gar nicht so direkt erkennt, ganz oben, wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau gespielt?
Ja.
Und ich dachte mir, okay, wie fängt denn, was ist das denn für eine Einleitung?
Ja, ja, ja.
Es ist kein Editorial, es ist eine Werbung von der Firma Mattel Intellivision. Das war ein neues System. Und ich habe mich gefragt, okay, was hat das jetzt, was kommt da noch? Und dann steht da irgendwann, also es geht um das Spiel Star Strike. Da kann man wohl irgendwann explodieren. Und dann steht da unterhaltend, damit müssen Sie fremde Raumschiffe und rote Angreifer abwehren. Gelingt Ihnen das nicht, explodiert die Erde. Lustig, Doppelpunkt, wenn Ihrer Frau das besser gelingt als Ihnen, explodieren möglicherweise Sie. Also, ja. Ich fand das überaus bizarr, aber ich weiß nicht, ob das auch, ob das genauso die Sachen sind, die du untersuchst.
Nicht nur, aber also dazu muss man ein bisschen wissen, dass jetzt für meine Diss schaue ich mir bewusst Werbung nicht an, weil die Werbung ist nochmal so ein extra Thema. Aber solche Gags findet man ja auch im redaktionellen Inhalt en masse. Die Telematch hat auch tatsächlich in der ersten Ausgabe schon direkt die Telemate-Aktion ausgerufen, wo sie, das haben sie auch noch in dem Artikel mit so Pin-Up-Bildern aus dem Playboy bebildert, so wo sie dran reinschreiben, so dass man ein Bild der seiner Freundin, seiner Verlobten oder was auch immer einschicken sollte, die gerne spielt und die eben als Telemate des Monats in Frage kommen würde und dann halt für ein professionelles Shooting nach Hamburg kommen sollte. Und das gab auch übrigens dann direkt Protest in dem Sinne, dass dann halt ihnen offenbar eine Frau einen Leserbrief geschrieben hat und gesagt hat, sagt mal, spinnt ihr eigentlich so mehr oder weniger? Weil das halt auch, das ist jetzt hier, sie hat da so eine schöne Formulierung, glaube ich, sogar drin, ihr Magazin ist ein reines Männermagazin, wo sie ihnen das ordentlich um die Ohren geknallt hat. Also
ich habe die Seite gefunden.
So, ja, ja, okay.
Seite 37.
Überall drin. Es steckt überall drin. Es ist ein schönes Beispiel. Und das ist auch ein schönes Beispiel, obwohl ja die Telematch insgesamt, wenn man sie auch mit Sachen vergleicht, die dann später in den Spielemagazinen auch vorkamen, noch ziemlich zahm war. Das waren noch so die Rückenzeichen. Aber ja, das ist alles Zeug, was mich auch beschäftigt. Ist auch so ein Ding, was ich zum Beispiel, das ist dann zwar ein britisches Beispiel, aber was ich auch immer gerne zeige, das ist dann aus den 90ern, ist so eine Werbeanzeige für Tomb Raider 3, wo sie damals rumgewitzelt haben mit von wegen, ich glaube, der Slogan ist, we improved everything you asked for, but sorry, still no nude code. Also sorry, noch immer kein Nacktcheat. Wo sie das wirklich unironisch, oder was, also ironisch im Sinne schon, ist es so ein alberner Gag, aber es saß da offenbar bei Eidos niemand da, der irgendwie mal gesagt hat, Leute, kein guter Witz. Und das zieht sich wirklich durch.
Also bei Tomb Raider muss ich auch sagen, da hat sich der Sexismus in negativer Art und Weise wirklich irgendwann potenziert, sodass ich dann irgendwann auch einen Artikel darüber geschrieben habe und die Spiele, weil ich habe die Action-Adventure dann oft auch mit meinen Töchtern oder mit meiner Frau zusammengespielt. Und da sind solche Dinge, die fielen wirklich so negativ auf, dass es das wirklich ganz schlimm ins Auge stach, wenn Lara da in 90, 60, 90 dann letztlich mit dem Arsch in der Frontalkamera durch irgendeinen Schacht kroch. Also das war wirklich dann, da merkte man, hey Leute, ist es also
ja.
Diese Diskussion. Aber ich habe gerade die Seite, ich muss mal einmal zitieren von der Seite 37 Telematch, denn wie gesagt, das habe ich nicht abonniert, aber hier ist diese Playboy-Geschichte und da steht dann bei den Fotos, das hier sind Meisterwerke des Playboy-Fotografen Jacques Schumacher. So sollen unsere Telemates natürlich nicht aussehen, aber wir dachten zum Start, wäre das eine schöne Sache für unsere Telematch-Leser.
Ja.
Ja.
Und dann haben sie sich gewundert, warum das offenbar bei Leserinnen nicht so lustig ankam. Aber ja, das ist so sehr typisch, auch sehr typisch 80er-Sexismus so.
Jetzt gab es die Telematch, ja, dieses erste deutschsprachige Magazin, nur ein paar Jahre. Und ich mache das auch jetzt, obwohl es wirklich lustig ist, daran zu blättern. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was das für eine Zeitmaschine ist. Aber ich mache das jetzt mal aus. Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem zweiten Magazin. Also das war mein Lieblingsmagazin tatsächlich, aber ich denke, da wirst du auch was gefunden haben. Und zwar die ASM, der aktuelle Softwaremarkt. Mhm. Der startete 1986, lief bis 1995 und ich war über viele Jahre Abonnent. Aber da darf man auch nicht unterschätzen, dass der Wechsel von der Chefredaktion zum Beispiel auch immer so einen anderen Touch reinbrachte. Also ich bin Freund der frühen Ausgaben und ich versuche das nochmal so ein bisschen die Faszination darzustellen. Diese frühen ASMs, die findet ihr übrigens auch im, da gibt's ein Archiv, da könnt ihr online nachgucken, die Cover. Und die hatten noch für mich dieses Flair von Pulp Magazines, die ich auch sehr mochte. Die gab es ganz selten. Ab und zu hat mein Onkel was vorbeigebracht oder so wie Amazing Stories, aber eigentlich gab's die in Deutschland nicht so wirklich gut. Und was mich damals schon fasziniert hat, war, die hatten eigenständig exklusiv illustrierte Cover von dem Mark Bromley. Das ist ein britischer Künstler und die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Das hat er auch nur ein paar Jahre gemacht, aber das war für mich so die Blütezeit. Also man hat so ein Magazin oder ich habe so ein Magazin gesehen und musste es dann sofort haben. Mhm. Der hat übrigens auch einige Brettspiele illustriert und weil ich eben diese Pulp Magazines so auch heute so mag, ist das schon ein bisschen wehmütig, wenn man draufschaut. Wenn man allerdings reinschaut in die ASM, das klang jetzt vielleicht so künstlerisch wertvoll, dann war die in Sachen Layout, Schrift und Co. meine Güte. Also unterschiedliche Schrifttypen und Farben, dann teilweise ganz klein, eng bedruckt und natürlich im schlecht lesbaren Blocksatz. Manchmal gelbe Schrift auf rosa oder sowas. Mhm. Also bei all dem, was ich mochte an Spielethemen, und da war das wirklich ein einfach toll darin zu blättern. Du kamst wirklich auf richtig schöne Ideen und wie gesagt, einiges habe ich mir dann in die Wand gehängt. Aber das so als Einleitung, soll das reichen? Das war wirklich für mich so die Blütephase des frühen und auch unabhängigen Spielejournalismus. Das hat man auch gemerkt.
Mm. Ja, das ist also auch gerade der ASM merkt man in den frühen Jahren und Jahrgängen ganz, ganz stark an, wie viel die da an Freiheiten offenbar auch in der Redaktion hatten und wie viel sie auch einfach mal ausprobiert haben. Auch nicht komplett wahllos, auch wenn es so diesen sehr rotzig bunten Look oft hatte. Also auch ich meine, es war die ASM, die ganz in der ganz, ganz frühen Phase irgendwann auch mal zum Beispiel eine Pac-Man-Fanfiction einfach abgedruckt hat und das einfach mal ausprobiert hat. Also das ist so diese Frühphase, in der man halt auch merkt, dass dieser Spielemagazinmarkt halt einfach noch nicht etabliert war und deswegen ganz, ganz viel auch an rückblickend super interessanten Sachen einfach mal ging.
Und ich habe hier gerade aufgeschlagen, die ASM 7 aus dem Jahr 1986. Und da dachte ich, diese Frau kenne ich doch irgendwoher. Ich konnte es nicht direkt einordnen. Da ist auch ein Pin-Up auf dem Cover. Und dann schaue ich in die Artikel. Es geht um Samantha Fox Strip Poker.
Ja. Also, Riesending tatsächlich.
Ja.
Also dieses Spiel war ein absolut wichtiger, großer Release für die deutschen Magazine in dem Jahr. Und auch noch so die Zeit, also zum Kontext, ich habe mal tatsächlich ein Paper über diese Strip-Poker-Spiele und die Berichterstattung darüber geschrieben.
Oh, das ist ja spannend.
Weil das so omnipräsent wirklich so gerade Mitte der 80er war, aber die Berichterstattung über diese Spiele geht auch noch bis weit in die 90er hinein.
Und was kam da so raus bei deiner Recherche zu diesem Samantha Fox Strip-Poker?
Das Samantha Fox Strip-Poker-Ding, das war tatsächlich ganz spannend, weil das ist noch so die Phase, in der mehr oder weniger der Spielejournalismus, wenn man jetzt mal so postulieren möchte, im deutschsprachigen Raum, komplett begeistert war. Die ASM ist halb durchgedreht mit Promo-Aktionen letztlich zu dem Ding. Also sie haben es rezensiert, sie hatten ein Gewinnspiel, sie hatten ein Poster, also sie hatten auch lauter Werbung. Also es war wirklich, man hat gemerkt, entweder hat da eine PR-Firma wirklich wirklich volle Arbeit geleistet, was ich angesichts der Zeit ehrlich gesagt noch gar nicht so glaube. Also dafür ist es zu früh. Oder es war halt eben wirklich, und das ergibt mehr Sinn, weil tatsächlich Strip-Poker-Spiele gerade so in den 80ern auch einfach technisch zum Teil ehrliche Überraschungen und Bewunderungen provoziert haben. Es hat halt einfach tatsächlich gezogen. Das hat die Leute interessiert.
Ja, auf jeden Fall.
So wild es ist.
Das kann ich bestätigen, dass das interessiert hat. Wir haben auch drüber gesprochen und das auch gespielt. Und ich sehe gerade hier die Anzeige Sam Fox Wettbewerb. Wer möchte mich denn gern gewinnen? Eine charmante Lady, diese Samantha Fox. ASM hat sie gefragt, ob sie unseren Lesern etwas zu bieten hat. Sam schlug einen Wettbewerb vor, ja. Also sie, keine Marketingagentur, keine PR natürlich, der alle Commodore 64 Besitzer sicherlich interessieren wird. Also,
ist okay. Ja, da sieht man auch wieder, dass es halt eben auch so wichtig war, dass das Ding für ein C64 erschienen ist, weil tatsächlich das große Strip-Poker-Spiel davor, was auch meines Wissens das erste oder so eines der ersten war, das war, hieß auch Strip-Poker einfach nur, das war halt für den Apple II. Und der C64 war im Vergleich dazu gerade hierzulande viel weiter verbreitet.
Ja, aber das Cover selbst, das sieht auch heute nicht wirklich super aus und hat auch schlechte Bewertungen bekommen. Aber das zeigt eben auch links die Hand am Joystick, wohlgemerkt. Und rechts eine Zeichnung von Samantha Fox, die da im Bildschirm zu erkennen ist. Also ja, das sind wirklich, heute lacht man so drüber, weil es einfach so köstlich ist. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das so unverblümt, sage ich mal, dann so im Spielemagazin vorkommt. Andererseits ist das natürlich nur der Anfang der Geschichte, denn du hast dich natürlich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ist ja nicht so, dass das einmal vorkam, sondern dass das schon auch mit einem Leitmotiv war manchmal, ne?
Ja, also A war es tatsächlich so, dass gerade so diese Strip-Poker-Spiele, die sind viel besprochen worden, auch noch, wie gesagt, bis in die 90er hinein. Und zum anderen ist es auch noch so, dass auch unabhängig davon, unabhängig von diesem Genre der Strip-Poker-Spiele, bei denen man auch ganz, ganz viel, auch in der Berichterstattung ganz, ganz viel über an Männlichkeit ablesen kann, an auch letztlich auch Diskursen über Sexismus und sowas. Aber es war auch tatsächlich so, dass ganz viel von diesen Dingen, die man auch bei Strip-Poker-Spielen und sowas sieht, die gab es natürlich auch noch an ganz vielen anderen Ecken und Enden. Sei es, wie dann manchmal mit Leserinnen umgegangen wurde, die halt irgendwelche kritischen Leserbriefe geschrieben haben, oder halt auch so Sachen, wie dann bestimmte Spiele besprochen wurden, auch wie bestimmte Motive in Spielen dann in Rezensionen besprochen wurden. Also das ist so etwas. Oder anders formuliert, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sich Spielemagazine wissenschaftlich angucken möchte, ohne über Gender zu reden, weil es wirklich überall drin steckt.
Ja, die Diskussion darüber, die hatte natürlich, ich sage jetzt natürlich, eigentlich weiß ich es gar nicht, die hatte noch nicht diese gesellschaftliche Relevanz wie heute. Ich weiß gar nicht wann, obwohl es mich wiederum verwundert, weil doch die Diskussion darüber eigentlich in den 70ern so richtig stark war. Und dann war das irgendwie so, dass dann Anfang der 80er auf einmal ein Deckel drauf war und das dann gar nicht mehr so thematisiert wurde.
Ich glaube eher, dass man da sehr schön sieht, dass es einfach unterschiedliche Kreise waren, die unterschiedliche Diskussionen geführt haben. Es gab natürlich auch in den 80ern und 90ern irgendwelche zum Beispiel feministische Magazine oder Gott weiß was. Spielemagazine waren halt einfach nicht diese Magazine. Das kann man auch gut nachvollziehen. Das ist etwas, was ich immer durch Interviews, die halt eben auch gerade so die ersten SpielejournalistInnen, die auch sehr einflussreich so in der Stilsetzung waren, das, was die immer so in ihren Interviews zum Beispiel erzählen, ist, dass sie haben halt Magazine, also sie wussten nicht so richtig, wie so ein Spielemagazin aussehen könnte, weil es keine Vorlage gab. Also haben sie das gemacht, was sie das Gefühl hatten, dass es ihnen gefallen würde, beziehungsweise was dann auch so LeserInnen wie ihnen gefallen würde. Und das war eine Strategie, die ganz gut aufgegangen ist, hat aber natürlich auch dazu geführt, dass das so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Das waren dann oft nicht die Leute, die die von sich aus die großen feministischen Diskurse vom Zaun gebrochen hätten. Und haben dann eben wiederum auch keine Magazine entworfen, die diese großen feministischen Diskurse vom Zaun gebrochen hätten. Und dann schließt sich halt immer wieder so der Kreis. Dann ergibt es eben auch Sinn, dass Spielemagazine nicht der Ort waren, an dem irgendetwas davon groß Platz gefunden hat vor dem Internet.
Jetzt habe ich in meiner schnellen digitalen Recherche hier in dem ASM Archiv mal geschaut bei der Redaktion im Impressum und so weiter. Und in den ersten Ausgaben habe ich gar keine weibliche Redakteurin gefunden, aber dann in der ASM 1 1988 unter Redakteure Astrid Ruben und Martina Strack. Also es ist schon so, dass das auch anfing. Also das war keine komplette Männerredaktion, aber natürlich waren die in der Mehrheit, wenn ich jetzt mal alle zusammenzähle, plus Freiredakteure, dann kommt man so auf ein Verhältnis 2:12. Also das ist, und ja. Merkst du, hast du dir eigentlich auch angeschaut, wie dann, also wie Frauen geschrieben haben über das Thema?
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ich natürlich immer im Blick behalte. Also einmal habe ich auch tatsächlich mal vor einer Weile schon ein Datenset geschrieben mit, ich glaube, 15 Magazine sind da drin, wo ich einfach wirklich die Angaben aus dem Impressum rausgeschrieben habe und die Leute mal überprüft habe, um eben auch mal so ein bisschen zu gucken, wie waren denn so die, zum Beispiel die Frauenquoten in verschiedenen Redaktionen. Und auch da sieht man sehr schön, Frauen waren definitiv immer in der Minderheit. Ich meine, dass insgesamt so in diesem Zeitraum 1980 bis 2000 war es eine Männerquote über 80%, wenn man alles zusammenrechnet. Aber es gab auch tatsächlich regelmäßig Redaktionen, die nie irgendeine Frau in ihrem Team hatten, in dem Sinne, dass sie halt keine Frauen hatten, die für sie geschrieben hätten. Layouterinnen gab es immer mal wieder und auch eben Assistenz und sowas. Das taucht auch alles auf. Also war nicht ganz abwesend, natürlich nicht, weil auch im Verlagswesen Frauen nie ganz abwesend waren. Aber man merkt schon diesen Männerüberhang sehr, sehr stark. Das andere ist auch tatsächlich, dass manchmal natürlich die wenigen Frauen, die da waren und die man auch gut nachvollziehen kann, beziehungsweise die auch sehr sichtbar waren, auch durchaus das thematisiert haben, dass sie in einer Minderheit waren, beziehungsweise dass ihre Erfahrungen als Redakteurinnen eben anders waren als die ihrer Kollegen zum Beispiel. So das klassische Beispiel dafür ist wahrscheinlich immer die Kolumne von Britta Labiner in der Amiga Joker. Da gab es einfach eine Girls Page, hieß die auch. Und da hat sie zum Teil ziemlich scharf auch so Sachen kritisiert, wie, dass wenn sie in den Laden gegangen ist und irgendetwas für ihren Computer kaufen wollte, also für ihren Amiga kaufen wollte, weil sie eben gerne gespielt hat, dass dann halt der Verkäufer zu ihr gesagt hat, sie soll doch mal mit ihrem Mann oder ihrem Bruder, für den sie das ja offensichtlich kauft, wiederkommen, damit auch wirklich das Richtige da ist. Und darüber regt sie sich dann in einer der ersten Kolumnen ziemlich deutlich auf und beschwert sich darüber. Und die war zum Beispiel damit relativ offen innerhalb dieser Kolumne. Das heißt, es kam durchaus vor, es waren aber immer so Randphänomene.
Ja, bei der Amiga Joker, die habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang sehr gerne gelesen. Die erschien das erste Mal meines Wissens 1989 und lief dann so bis 96. Und behandelte natürlich den besten Computer aller Zeiten, den Amiga. Und ich habe mal ein bisschen geschaut. Es ist auch so, dass das mit der Männerquote, Frauenquote, also das Verhältnis, dass das männlich dominiert war, die Spielepresse über viele Jahrzehnte, das zog sich auch noch hin bis in den Online-Bereich. Mhm. Also bis wir bei 4Players die ersten Redakteurinnen eingestellt haben, das hat auch gedauert. Und die waren auch in der Minderheit und zwar in einem ähnlichen Verhältnis wie hier. Und in meiner Zeit als Chefredakteur habe ich bemerkt, ich wollte eigentlich immer diese männliche Dominanz durchbrechen und mehr weibliche Stimmen in der Redaktion haben. Jetzt konnte ich mir das natürlich auch nicht immer so aussuchen, wie viele Leute da eingestellt werden. Aber wenn mal die Möglichkeit da war, habe ich eigentlich intern gesagt, ich würde das jetzt gerne mal priorisieren. Das hat dann auch ein, zwei Mal geklappt. Das Problem war, als ich Anfang der 2000er war das dann so, 2005, 6, 7, als wir dann Leute gesucht haben, dass bei den Bewerbungen, die ich dann bekommen habe, auch die waren, also dass 90% kamen von Männern. Und ganz wenige Frauen haben sich beworben. Was würdest du denn sagen? Ist das dann tatsächlich auch so ein bisschen ein Generationenwandel? Weil heute würde ich sagen, wäre das Verhältnis ein anderes als Anfang der 2000er. Würdest du sagen, dass das Interesse an Videospielen dann jetzt in den letzten 10 Jahren erst so richtig gestiegen ist, auch bei weiblichen Spielerinnen?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde vielleicht das eher formulieren, dass das Interesse an Spielejournalismus allerhöchstens bei Frauen vielleicht mehr gestiegen ist. Das könnte sein. Weil, wenn man sich so ein bisschen anguckt, auch jetzt vielleicht mal so, oder kann ich auch ganz, ganz banal so ein bisschen als Beispiel aus meiner eigenen Biografie erzählen. Ich erinnere mich ganz stark, dass als ich so im Grundschulalter war, ich im Grundschulalter war oder irgendwie so, ja doch, das muss so wirklich so erste bis vierte Klasse irgendwie so gewesen sein, da haben alle Mädels gespielt.
Darf ich fragen, wann das war?
Ich bin Jahrgang 96.
Okay.
Das heißt, ich bin in den Nullern mit Spielen sozialisiert worden. Mhm. Aber ja, jedenfalls, also ich erinnere mich, dass so in dem Alter haben wirklich alle Mädels gespielt. Und sie haben halt eben Pferdespiele gespielt. Weil die da gerade so das große Ding waren, beziehungsweise das war so die letztlich wahrscheinlich die goldene Ära der Pferdespiele. Und ich fand es immer, oder ich fand es rückblickend immer ganz faszinierend, in dem Moment, in dem so diese Altersgruppe, für die es halt eben diese Pferdespiele gab, so klischeehaft das jetzt auch ist, in dem Moment, in dem diese Altersgruppe halt, oder wir so aus dieser Altersgruppe raus waren, in dem Moment sind auch tatsächlich Spiele ganz, ganz stark aus dem, sozusagen aus dem Hobbyalltag der Mädels so in meinem Alter rausgeflogen nach und nach. Es gab dann noch so ein bisschen so die Sims-Spielerinnen und natürlich auch so ein paar Outlier, die halt, also wie ich ja zum Beispiel auch, ich habe viel auch so Strategiespiele dann meine gesamten Teenagerjahre hindurch gespielt, bin dann irgendwann bei Assassin's Creed gelandet und all sowas. Und man darf das auch nicht zu klischeehaft sehen, dass Mädchen zum Beispiel sich nur für Pferdespiele interessieren würden. Aber es war tatsächlich schon so, oder ich habe das immer tatsächlich so ein bisschen wahrgenommen, dass es da eine gewisse, ich sag mal, kulturelle Differenz auch gab, wann, wie zum Beispiel auch Mädchen dezidiert angesprochen wurden, was Spiele anging. Beziehungsweise auch, was für Kulturen es rund um Spiele gab, in denen ich mich auch zum Beispiel als Teenagerin oder dann eben als junge Frau habe wohlfühlen können. Weil es eben auch tatsächlich, also ich weiß auch noch tatsächlich, ich bin als Teenagerin, ich habe wenig zum Beispiel mit den Jungs in meinem Alter gespielt. Unter anderem auch deswegen, weil ich es irgendwann sehr, sehr leid war, ständig irgendwie erklären zu müssen, ständig beweisen zu müssen, dass ich auch wirklich spiele, dass ich wirklich weiß, wovon ich rede. Dass ich, also auch zu erklären, wie viele Stunden ich denn, keine Ahnung, jetzt in Skyrim oder whatever drin hätte und sowas. Und diese Beweislast, das sind halt alles so Sachen, die auch zu einer Kultur beitragen können, in der du dich nicht wohlfühlst. Und das erhöht die Hürden zum Beispiel schon mal mehr, als es dann eben zum Beispiel bei Jungs der Fall sein kann, die halt von Anfang an gezeigt haben, ja, das ist das, was, das sollst du mögen, zum Beispiel. Das ist jetzt sehr grob skizziert, aber das ist so eine Dynamik, die da auch eine Rolle spielen kann. Ja.
Siehst du, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du in deiner Generation, wenn du Anfang der 2000er gespielt hast, dass du dich da so ein bisschen noch, ja, nicht schon auch rechtfertigen oder dass du beweisen musstest, dass du auch bestimmte Spiele einfach magst oder kannst. Denn also meine beiden Töchter sind ungefähr in deinem Alter tatsächlich. Die haben auch in dieser Zeit, Anfang der 2000er, ihre Erfahrung gesammelt. Und jetzt ist das natürlich vielleicht ein bisschen was Spezielles, wenn der Papa Videospielredakteur ist und wie selbstverständlich da die Games zu Hause sind und auch immer laufen. Also die beiden sind mit Videospielen wie selbstverständlich groß geworden. Es gibt immer noch den gemeinsamen Nenner, Dinge, die beide sehr gerne spielen und wo sie mir auch gerne tatsächlich nochmal zuschauen. Aber sie haben sich, also die eine ist richtig, richtig Hardcore Souls. Meist fällt der Boss da schneller als bei mir. Und die andere zum Beispiel Richtung Splinter Cell, Stealth Action und Co. Der gemeinsame Nenner für uns alle drei war dann zum Beispiel so ein Spiel wie Red Dead Redemption. Und was ich sagen wollte, die Erfahrung, die sie gesammelt haben in der Schule, wenn die mit Jungs irgendwie da unterwegs waren oder wenn da irgendwas zusammengespielt worden ist, war meist so, dass die Jungs gestaunt haben, dass sie da gar nicht richtig mitkommen. Mhm. Die haben eher so auch in ihren Freundinnen, bei ihren Freundinnen und so weiter, war das Spielen auch von solchen, sag ich mal, von Rollenspielen, Action-Adventuren oder Dingen, die man vielleicht eher mit etwas Männlichem assoziiert, also Splinter Cell, Stealth-Action, heimlich töten oder jetzt Western, Cowboy, bla. Da war das gar nicht mehr. Ich habe also nie das Gefühl gehabt, die müssten sich da besonders rechtfertigen oder so. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist das Spiel tatsächlich da, wo es sein soll, nämlich da, wo auch Literatur und Film sind und gar nicht mehr irgendwie so komplett geschlechterbezogen. Auch wenn du recht hast, dass es immer noch bestimmte Dinge gibt, die eben nun mal direkt konzipiert sind, entweder für, weiß ich nicht, jetzt für Männer zu 95% oder für Frauen auf der anderen Seite. Also wenn ich ein rundenbasiertes Wargame spiele, schütteln die beiden auch nur den Kopf und sagen, ach du Schande. Also es ist auch nicht so, dass sie grundsätzlich alles spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass das noch eher so tatsächlich so irgendwie so eine so Kriegsspiele rundenbasiert, dass es eben so eine Männersache vielleicht eher ist. Und dass andere Dinge, wie du jetzt Pferdegeschichten oder so, dass das dann eher in die eher weibliche Spieler anspricht. Aber in der Mitte, also ich muss sagen, Anfang der 2000er habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass dass Spielerinnen sich noch rechtfertigen müssen.
Es hängt, glaube ich, auch sehr viel damit zusammen, A, wie man überhaupt mit Spielen sozialisiert wird und B, dann natürlich auch ganz viel Glück, in was für einem Umfeld man sich bewegt. Ich kenne auch andere Frauen, auch in meinem Alter, die da andere Erfahrungen gemacht haben. Das ist auch wieder so das Nächste. Man darf das ja auch dann nicht zu irgendwie einheitlich sehen und denken, dass so die Erfahrung von einer Person dieselbe sein muss wie die von einer anderen, nur weil sie beide Frauen sind und sowas. Das ist so, also da gibt es auch so viele Nuancen, die halt auch so sich ganz unterschiedlich äußern können. Zum Beispiel, ich komme halt vom Dorf und so in einem bayerischen Kaff-Gymnasium ist auch so ein bisschen, wo ich dann tatsächlich in der Klasse das einzige Mädchen war, das sich für Gaming interessiert hat. Das ist dann halt auch vielleicht eine sehr spezifische Dynamik. Ich glaube, man kann das eher so ein bisschen als so ein Beispiel heranziehen, wie so eine Dynamik aussehen kann. Und auch tatsächlich, wie es eben auch letztlich auch wie noch zum Beispiel in den Nullern, glaube ich, auch noch eine ganze Generation von Mädchen und Frauen, die halt durchaus sich für Spiele hätten interessieren können oder auch für das, was zum Beispiel, worüber Spielemagazine dann, ich sag mal so, wenn wir so in Generationen denken, dann zum Beispiel in den 10ern berichtet haben, die sich dafür hätten interessieren können, aber halt nie so vom Medium überhaupt abgeholt wurden, weil als sie mit Spielen, so in dem Alter gewesen wären, in denen sie mit Spielen hätten sozialisiert werden können, also gar nicht so als Zielgruppe begriffen wurden und nicht angesprochen wurden, beziehungsweise vielleicht auch dann selber nicht unbedingt auf die Idee gekommen sind, dass auch diese Spiele, die dann als Männerspiele stark gebrandet werden, was ja auch ein bisschen albern ist, aber dass die sie auch interessieren könnten. Also
ich kann nur sagen, dass sich da sehr viel aufgelöst hat an vielleicht verkrusteten Strukturen, zumindest aus meiner Perspektive Anfang der 2000er, also genau in dieser Phase, aber das nichtsdestotrotz immer noch. Ich habe auch in der Redaktion von Leuten aus Marketing oder von Management gehört, Leute, Sex sells. Solche plumpen Sachen. Und ja. Wenn was geklickt werden soll, dann muss es halt so oder so. Und da kannst du dich natürlich als Redaktion dazu verhalten. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei der ASM zum Beispiel in den Anfangsjahren, auch wenn wir da jetzt einiges gefunden haben, wie soll ich sagen, dass das noch so eine gewisse Naivität war oder sowas, dass der Spielejournalismus entwickelte sich ja gerade erst und so aus der Perspektive des Redakteurs, muss ich sagen, gefiel mir schon, es waren keine anarchistischen Texte, aber man hat gemerkt, die waren schon frecher und freier in der Zeit noch, mit allen vielleicht positiven und negativen Ausschlägen. Ne?
Ja, bei der ASM war es ja auch Absicht. Der Manfred Kleimann, der erste Chefredakteur war, der und auch an dem Konzept sehr maßgeblich beteiligt war, der hat ja bewusst auch immer wieder gesagt, dass er so quasi jetzt sein journalistisches Handwerk bei der Boulevardpresse gelernt und hat das halt eben in die ASM mit rübergenommen. Also es war auch Absicht, dass die so ein bisschen rotzig, sage ich jetzt mal, war. Das war eine ganz gezielte journalistische letztlich Strategie. Und das, wenn man sich die Beiträge anguckt, auch diese Magazine anguckt, sie ist ja offensichtlich bis zu einem gewissen Grad aufgegangen, zumindest für eine gewisse Zeit.
Obwohl, da muss ich ganz kurz einhaken, wegen Boulevard und Co. Ja, das stimmt, da hat er sein Handwerk gelernt. Aber in dieser Entwicklung der ASM, ich habe zum Beispiel ab 94 habe ich die, ich weiß gar nicht, fast 95, habe ich die deshalb nicht mehr abonniert. Da gab es so einen Layout-Wandel und dann war Kleimann auch nicht mehr Chefredakteur. Ich glaube, da hieß das auch ASM, das Spaßmagazin dann. Und da habe ich dann tatsächlich auch in den Texten gemerkt, jetzt wird's Boulevard.
Ja, das ist auch sowieso schon, das ist ja dann schon diese Schlussphase der ASM, ja, wo es dem Magazin auch nicht mehr gut ging, wo es auch dem Verlag nicht mehr gut ging. Also wo du auch, glaube ich, gemerkt hast, dass da sehr viele Leute nach Strohhalmen gegriffen haben. Auch ich habe mal mir die Auflagendaten von verschiedenen Magazinen auch angeguckt und verglichen und alles. Und wenn du das dann schon so siehst, dann siehst du so, oh, das ist dann auch so die 90er, das sind die Zeit, bei denen es auch bei der ASM verkaufsmäßig echt nicht mehr gut ging. Also, ja.
Wir waren ja vorhin, ich habe ja dieses digitale Archiv hier und wir haben vorhin über Samantha Fox und Strip Poker gesprochen und uns gefragt, ja, was war denn da die Zielgruppe? Und angeblich hat ja Samantha selber den Vorschlag gemacht. Jetzt habe ich hier gerade einen Leserbrief gefunden aus der ASM Nummer 9, 1989. Da gab es ja diesen Bereich Feedback und da wurden die ja auch abgedruckt und kommentiert. Die Überschrift dieses Leserbriefs: Sehr geehrte Spielezeitung für Hauptschüler und andere geistig minder bemittelte Computer-User. Klammer auf, richtig, Ui. Spielkinder. Im Grunde unseres Herzens haben wir ja nicht viel gegen eure Zeitschrift, abgesehen von dem oftmals bescheuerten Cover, dem gleichwertigen Back und den Seiten dazwischen. Und dann geht's weiter. Es ist halt wirklich ein Rant gegen die ASM und ihr seid Hauptschüler. So aus dem Jahr 1989. Und das haben die auch abgedruckt. Ne? Also.
Ja, ja. Die ASM ist, die Leserbriefe in der ASM, die sind wunderbar insofern. Also A, merkt man das auch dem Magazin natürlich an, dass das Absicht war. Die hatten ja auch sehr, im Verhältnis gerade zu anderen Magazinen, sehr ausführliche Leserbriefe. Die hatten dann zum Teil so 6 Seiten oder sowas. Das hat niemand sonst gemacht. Also so viel Platz für Leserbriefe einzuräumen. Und man merkt dem auch an, dass es Absicht war, dass sie auch zum Teil die etwas pöbeln darin, sage ich jetzt mal, Leserbriefe dann halt auch abgedruckt haben, auch wenn es gegen sie selber gepöbelt hat, weil das halt eben auch so ein bisschen, oder die ASM-Leserbriefe, die sind halt so ein bisschen Reddit im Print, wenn man ehrlich ist. Also
das ist tatsächlich die Zeit, bevor es die Trolle gab im Internet. Und man ist, es ist noch ein anderer Umgang auch mit, heute würde man vielleicht, würde ein Moderator da eingreifen oder das würde gar nicht abgebildet werden oder es gäbe irgendwelche Anstandsregeln, je nachdem, wo man unterwegs ist. Ich kenne das ja auch aus meiner Zeit als Chefredakteur, wie übel das eigentlich auch war. Also das Diffamieren und unter die Gürtellinie, da mussten wir uns auch immer überlegen, wie reagieren wir? Dann musst du da jemanden einstellen, der das alles liest und dann wird es aber schwierig, wenn du das wirklich, wenn du wirklich kommunizieren möchtest. Und hier, das meinte ich vielleicht so ein bisschen mit diesem anarchistischen Flair der 80er oder Ende der 80er, wird das einfach abgedruckt und vielleicht kommentiert. Jetzt habe ich noch was weniger Lustiges, oder weil wir ja am Anfang bei der Geschichte waren und ich hatte die Frage gestellt, ob diese Diskussion über das Authentische oder über Historie, ob du entdeckt hast, dass das vielleicht, dass sich das gewandelt hat, dieses diese Gespräche darüber. Und da habe ich was aus der ASM Nummer 5, 1991. Und da kommt ein Leserbrief von einem Dr. Waldemar Mahnmann, der nennt sich Manöverkritik. Mhm. Mein 17 Jahre alter Sohn pflegte sich ihre Zeitschrift zu kaufen, da er einen Amiga 500 besitzt. Bis hierhin noch alles ganz normal. Der Grund ist folgender. Mittlerweile habe ich ihm persönlich den Kauf verboten und werde auch eine Aufnahme ihrer Zeitschrift in die Liste der jugendgefährdenden Schriften beantragen. Der Grund ist folgender. Trotz des derzeit tobenden Krieges im Irak, der sicherlich viele Menschenleben kostet, haben sie nicht das nötige Fingerspitzengefühl auf ein solch unpassendes Titelbild, Klammer auf, ein schwer bewaffneter Söldner ist darauf abgebildet, zu verzichten. Des Weiteren, meines Erachtens noch viel schlimmer, ist die Bildunterschrift, Zitat, Germany Strikes Back, was den Gipfel an Geschmacklosigkeit darstellt. Gerade nach dieser unserer Wiedervereinigung könnten das viele, Klammer auf, vor allem das Ausland, nachzulesen in Newsweek, die Supermacht Deutschland fürchten, falsch auffassen. Ja, jetzt mache ich auch einen kleinen Bruch. Also, da ging es auch schon zur Sache, ne?
Mhm. Ja, ja, also es gibt immer mal wieder solche Diskussionen, auch gerade in Leserbriefen. Ich meine, das ist jetzt ein ziemlich später, aber auch gerade in den 80ern gibt es immer wieder Diskussionen auch darüber, also auch wo die zum Beispiel die ASM durchaus Kritik einstecken musste, dass sie angeblich zu sanft mit Kriegsspielen umgegangen wäre, was auch in gewisser Weise eine sehr deutsche Debatte war, aber wo es eben auch wirklich darum, wo man auch wirklich so sehen kann, die LeserInnen hatten auch durchaus wirklich eine Meinung, was das angeht, was Spiele abbilden dürfen sollen, was angemessen ist und was dann eben auch in Erweiterung für Spieljournalismus angemessen ist. Mhm. Und da ging es, also sozusagen diese ganzen Gewaltdebatten, vielmehr die Kriegsdebatten und diese politischen Debatten, die gibt es schon sehr, sehr früh.
Ja, hast du in deiner Recherche eigentlich mal festgestellt, dass sich Redaktionen welcher Spielezeitschrift auch immer Experten quasi Meinungen eingeholt haben, dass ein Historiker gefragt worden ist oder eine Historikerin, oder ein Kulturwissenschaftler. Hast du da mal was gefunden, wann das eigentlich anfing, dass sich die Spielepresse überhaupt für die Meinung der akademischen Szene interessiert hat?
Ich glaube, das ist 2018 mit Kingdom Come Deliverance, wenn man ehrlich ist. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwie vorher im breiten Ding ein Thema gewesen wäre. Also ich kenne Beispiele jetzt, von so Sachen wie, wir fragen mal bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften nach, warum sie denn was jetzt indiziert haben und sowas. Also Experteninterviews auf die eine oder andere Art und Weise, es gibt schon. Aber das, was jetzt halt, was wir auch am Anfang hatten mit den gerade diesen historischen Themen und diesem Ding, wir fragen mal halt bei Leuten aus der Wissenschaft irgendwie nach. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich gab es auch vor 2018 was, aber ich 2018 mit eben Kingdom Come, das wäre so die erste größere Debatte, die mir jetzt einfallen würde, ehrlich gesagt.
Ich will mir ja nicht auf die Schulter klopfen. Ich habe ja auch nicht in der Regel ein Printmagazin gemacht, aber bei 4Players ging das im Feuilleton für Gamer schon 2006 los, dass ich mit Archäologen und ist so, aber das ist ja auch nicht dein Forschungsgebiet. Und ich glaube, du hast aber schon recht, oder die Erkenntnis ist tatsächlich, dass der Blick der Kulturwissenschaften auf Spiele, der fand in der Spielepresse selbst nicht statt, sei es aus verschiedenen Gründen. Ich kann mir vorstellen, dass zum einen natürlich die Redaktionen vielleicht gar nicht so neugierig waren, was das angeht oder so interessiert, und dass auf der anderen Seite vielleicht aber auch einfach die akademische Seite noch gar nicht so weit war in der Zeit, dass sie Spiele überhaupt betrachtet hat, weil das ist ja auch ein recht modernes Phänomen, ne?
Nicht unbedingt. Also Game Studies gibt es seit den 90er Jahren letztlich in der Form, dass man sie Game Studies nennen könnte. Und auch schon im deutschsprachigen Raum gab es auch schon in den 2000ern Leute, die zu Spielen irgendwie geforscht haben.
Das ist relativ spät dann, ne?
Ja, sagen wir es so, es ist halt eben relativ spät oder sozusagen der Punkt, an dem ForscherInnen sehr leicht zugänglich geworden sind und auch leicht ergoogelbar worden sind für JournalistInnen, ist, glaube ich, relativ spät im Vergleich zu anderen Ländern passiert. Also so Sachen wie, dass halt eben, keine Ahnung, Leute wie ich auch immer mal wieder in Podcasts reingehen, oder dass so Sachen wie der Arbeitskreis Geisteswissenschaften und digitale Spiele sich gegründet haben, den es seit 2015 gibt und der eben auch eine gut sichtbare Online-Präsenz hat und auch irgendwo ein Kontaktfeld oder eine Kontaktseite, eine Kontaktadresse für die Presse hat und so, lauter solche Sachen. Das ist halt eben, das gibt es, hat sich so in den letzten 10 Jahren vielleicht verstärkt entwickelt.
Ja, würde ich auch sagen, denn am Anfang der 2000er hatte ich tatsächlich bei meiner Suche auf Ansprechpartner noch größere Probleme, da jemanden auch zu finden und auch Veröffentlichungen zu finden. Das lief dann erst so langsam, fast parallel, würde ich sagen, mit der Welle der Independent Games so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es damit in Zusammenhang steht. Also ich schmeiße jetzt nur mal so ein Spiel wie Braid ein und sowas, dass das so ein bisschen befeuert hat und ein paar andere Sachen. Das ist sicherlich nicht der Auslöser, sondern ganz einfach vielleicht auch die Veröffentlichungsdichte wurde viel stärker in diesem Bereich der Kulturwissenschaften, und dass der Bedarf oder das solche Themen wurden auch gut geheißen an Universitäten oder Fachhochschulen oder wo auch immer, weil vielleicht auch die Professoren und die Lehrkräfte dahinter offener geworden sind dafür.
Ja, da hat sich auch, glaube ich, allgemein zumindest manches, auch nicht alles, aber manches auch geöffnet, weil halt insgesamt, also zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft, die Didaktik arbeitet jetzt schon länger mit den sogenannten neuen Medien im Allgemeinen. Und da dann halt eben zum Beispiel Leuten zu vermitteln, dass halt Spiele auch ein relevantes Forschungsthema sind, ist jetzt nicht mehr so schwer wie noch vor 15 Jahren zum Beispiel. Also ich glaube, das ist so allgemein so ein bisschen auch ein Ding von, dass Digitalisierung und auch Erforschung des Internets, Erforschung von digitalen Kulturen, dass das immer normaler geworden ist. Also auch so als anderes Beispiel, ich habe Geschichte studiert und Digital Humanities. Und Digital Humanities ist so quasi Informatik von und für die Geisteswissenschaften. Auch das ist ein ziemlich junger Studiengang, eine ziemlich junge Disziplin. Aber auch mit so einer Normalisierung von solchen Forschungsströmungen geht natürlich auch einher, dass du den Leuten leichter verkaufen kannst, hey, ich möchte mich jetzt hier mit Videospielen beschäftigen in meiner Bachelorarbeit, in meiner Masterarbeit.
Und jetzt hast du dir die Spielemagazine, die deutschsprachigen Spielemagazine von Anfang der 80er bis ins Jahr 2000 oder bis zur Jahrtausendwende angeschaut. Kannst du denn da, sage ich mal, grobe Entwicklungslinien erkennen? Also ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du die historischen Zeitalter benennst, weil das sind nur 20 Jahre. Aber wie wir in unserem Gespräch jetzt, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen haben, ich als alter Fan der ASM habe ich die jetzt hier relativ priorisiert. Aber erkennst du da gewisse Schichten des Spielejournalismus?
Ich glaube, man kann es ganz gut in Generationen tatsächlich aufteilen. Du hast im Grunde so von 1980 bis 2000 so mehr oder weniger 3, maximal 4 Generationen, auch so an JournalistInnen, die da unterwegs sind. Du hast einmal natürlich so diese Generation Magazine Telematch und Teleaction. Das sind so diese, ja, diese ersten Gehversuche, die halt aber auch mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt waren, weil sie halt auch versucht haben, auch viel amerikanische Modelle zu kombinieren, die halt da nicht funktioniert haben. Dann hast du so diese erste Generation Computerspieljournalismus, die auch tatsächlich finanziell erfolgreich war. Das ist so die ASM und die Powerplay. Und dann vielleicht noch so die Amiga Joker könntest du entweder als Übergangsding nehmen oder halt eben auch noch so zu dieser ersten Generation dazu zählen. Und dann kommst du halt eben in die 90er rein. Und spätestens so ab Mitte der 90er bist du eigentlich definitiv so in dieser dritten Generation eines schon inzwischen ziemlich stark professionalisierten Spielejournalismus und Spielemagazin mit auch klaren Karrierewegen und sowas oder immer klareren Karrierewegen für Leute, die da gerne reinkommen möchten oder reinkommen wollten. Und theoretisch, deswegen sage ich, man könnte theoretisch auch noch eine vierte Generation so ein bisschen aufmachen. Theoretisch könnte man dann auch so Ende der 90er ansetzen, so die Zeit, in der dann halt so Verlage wie zum Beispiel Bauer angefangen haben, mit der Bravo Screen Fun sich auf dem Markt zu positionieren, dass das dann halt so, wo dann die Schwergewichte gemerkt haben, oh, da steckt Geld in dieser Branche drin, dass das dann halt nochmal sozusagen die vierte Generation oder die vierte Runde wäre. Aber man könnte es auch genauso gut einfach allgemein von den 90ern subsumieren.
Mhm. Jetzt ist ja deine Perspektive vor allem die Frage, wie die Rolle der Frau da zu sehen ist, wie man auf Frauen in der Spielepresse, also wie man reagiert hat, wie man das ganze Thema, wie sich das entwickelt hat. Was sind denn da so die Tendenzen?
Tatsächlich ist mein Fokus, sind gar nicht Frauen, sondern Männer.
Okay.
Das ist so ein klassisches Missverständnis, dass wenn man sagt, ich interessiere mich für Geschlechtergeschichte, dann denken Leute ganz, ganz oft zuerst, oh, das muss jetzt Frauengeschichte sein. Ich mache es tatsächlich bewusst so, dass ich mir gezielt Männergeschichte angucke, es aber als Männergeschichte benenne, so, weil das ist so etwas, was...
Der männliche Blick auf die...
Ja, genau. Also auch so ein bisschen, mich interessiert, ich habe mehrere große Linien quasi in meiner Arbeit. Die eine ist, mich interessiert tatsächlich einfach auch der historische Kontext. Was waren so die Bedingungen, unter denen SpielejournalistInnen wann wie gearbeitet haben? Was sind da auch die Veränderungen? Was waren so die Bedingungen der Verlage? Wie standen eigentlich auch zum Beispiel die Verleger zu den ersten Magazinen, die sie da verlegt haben, in die sie Geld gesteckt haben und die sie zum Teil, bei denen sie zum Teil auch nicht so richtig wissen konnten, ob das jetzt was werden kann, ob das was werden wird? Lauter solche Sachen, das ist das eine, was mich dann immer interessiert, und das andere sind dann halt tatsächlich so Diskursanalysen, wie wird über was gesprochen. Und da kann ich, glaube ich, so am einfachsten, weil in meiner Diss habe ich da relativ komplizierte, oder was heißt im Verhältnis ein bisschen kompliziertere Sachen, die sich schlechter so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen lassen, aber ich habe es ja eben schon angerissen, ich habe auch mal schon Paper-Strip-Poker-Spiele geschrieben, und das ist letztlich auch so oder ein ähnlicher Ansatz. Da habe ich mir dann zum Beispiel angeguckt, wie wird eigentlich männliche Heterosexualität in diesen Rezensionen besprochen? Weil da gab es dann eben auch so Fälle, wie das ist eines dieser ersten Strip-Poker-Spiele, das es gab. Das hatte lauter Erweiterungen, mit denen du aber theoretisch nicht nur, also dann hast du weitere GegnerInnen, die dazu kaufen können. Und die Spielemagazine haben zum Beispiel darüber nur berichtet, von wegen, man könnte sich weitere GegnerInnen dazu kaufen. Tatsächlich waren es aber 2 Erweiterungen. Eine, bei denen du dir weitere Gegner dazu, also Männer dazu kaufen konntest. Und bei der anderen waren es eben noch 2 weitere Frauen, gegen die du spielen konntest. Aber es war halt eben tatsächlich in diesem Diskurs so unvorstellbar, dass man Strip-Poker gegen Männer spielt. Das heißt, dass entweder queere Männer daran Gefallen finden könnten oder halt eben heterosexuelle Frauen oder bisexuelle Frauen zum Beispiel.
Und das war in den 80ern, diese Geschichte?
Genau, das war zum Beispiel in den 80ern. Das war so ein schönes Beispiel, wo du sehr, sehr schön sehen konntest, wie da halt dann eben Leute aus einer sehr, sehr stark heteronormativen, männlichen Perspektive Spiele besprochen haben und dann eben da auch einen Diskurs um bestimmte Spiele gebildet haben, weil theoretisch ist natürlich Strip-Poker-Spiele, das muss ja nicht nur eine Männergeschichte sein, so, sondern das könnte ja auch zum Beispiel gequeert sein. War es halt aber eben nicht. Und solche Sachen sind dann eben das, was mich zum Teil dann interessiert.
Hast du denn im Laufe der Jahre da einen Wandel in der Mentalität oder der Betrachtung feststellen können?
Inwiefern jetzt?
Weil wir jetzt wieder tief in den 80ern waren bei Samantha Fox und Strip Poker, wo man sagen kann, ja, damals, da wussten die das alle nicht besser und da war das halt so der Fokus. Aber hat sich das, dieses Männlichkeitsbild, hat sich das überhaupt in irgendeiner Form verändert innerhalb dieser Spielemagazinwelt?
Wenn, dann hat sich's eher verschärft, würde ich sagen. Also es ist wirklich so, dass die 80er an sich, ich will nicht sagen harmloser, weil das schon wieder so wertend klingt, aber sie sind oft subtiler in ihren Äußerungen, in ihren Ansichten. Wo halt dann tatsächlich so die volle Ladung auch Sexismus oft einsetzt, aber auch die volle Ladung an Männlichkeitsbildern, die eben auch sich über Sexismus selbst definieren und über eine Abwertung von Frauen zum Beispiel sich selbst definieren, das sind dann halt eben wirklich die 90er. Und das ist dann auch die Zeit, in der viel so so leicht, heute würde man sagen, edgy Humor anfängt eine Rolle zu spielen, mit der dann halt auch zum Teil Frauen lächerlich gemacht werden oder halt eben sexualisiert werden.
Hast du da eine spezielle Zeitschrift vor Augen, zum Beispiel die PC Action?
Die PC Action ist ein Beispiel, aber es zieht sich, also das Ding ist immer so ein bisschen, ich kann natürlich immer alle möglichen Beispiele nennen. Auch die Joker-Magazine waren da zum Teil, weil die auch sowieso diesen provokativen Stil hatten, sage ich mal, waren da auch immer gut dabei. Fairerweise muss man aber auch sagen, ich habe Beispiele für so etwas. Ich habe eine große Sammlung bei mir auf dem Computer mit lauter merkwürdigen Beispielen aus Spielemagazinen, die ich beim Sichten gefunden habe. Und ich finde in jedem Magazin im Zweifelsfall was, weil es wirklich sich überall durchzieht. Ja, es gibt so ein paar Outlier, die besonders deutlich darin sind, die immer dann so die Paradebeispiele, die sind, die sehr, sehr plakativ sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die Werbung, die auch oft besonders plakativ ist. Aber es gibt es überall im Zweifelsfall.
Jetzt ist es ja so, dass sich die Spielepresse da aus meiner Sicht sehr angepasst hat an das, was auch in Werbung, Marketing und Co. von der Spielebranche so präsentiert wurde. Stichwort Sexualisierung von Tomb Raider und Lara Croft. Mhm. Das wurde ja quasi 1:1 übernommen und ich war wirklich überrascht aus meiner Perspektive als Chefredakteur eines Online-Magazins, war ich überrascht, wie wenig reflektierend und kritisch man diese Themen dann letztlich behandelt hat. Also da war meine Distanz zu Printmagazinen, wir reden jetzt hier über Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war die schon recht groß. Und die wuchs tatsächlich noch. Deswegen ist es interessant, dass du sagst, dass sich das eher verschärft hat, weil das ist auch so ein bisschen meine Beobachtung gewesen, dass sich die Dinge nicht irgendwie, dass man nicht subtiler über Videospiele gesprochen hat oder hintergründiger, sondern teilweise noch oberflächlicher, obwohl sich die Magazine in diesen Zeiten dann irgendwann 100.000-fach verkauft haben. Das kann man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also 300.000 Magazine oder sowas. Natürlich hast du dann auch eine Computerbild hat über Spiele gesprochen. Du hattest eine PC Action. Also das war ein sehr vielfältiges Bild. Aber wenn du dann mal in so einem Kiosk warst, waren das alles bunte Blättchen, die ziemlich gleich aussahen. Und obwohl der Erfolg da war, der kommerzielle, hatte ich nicht das Gefühl, dass sich der Journalismus da großartig entwickelt hätte. Aber das ist ja auch gar nicht dein Fokus für deine Studie.
Also sagen wir so, es beschäftigt mich schon so ein bisschen. Also ich nehme mir tatsächlich keine Urteile über journalistische Qualität heraus, weil das nicht das ist, was mich interessiert. Aber so ein bisschen, was sich halt eben wann wie verändert, das interessiert mich schon immer. Also das interessiert mich schon, weil es auch eine Rolle spielt natürlich, wie sich dann Magazine wann professionalisiert haben. Man sieht zum Beispiel so in den späten 90ern hatten die plötzlich alle ein Layout, so ein bisschen in der Art, wie die GameStar es bis heute auch noch immer hat. Oder eine PC Games es eigentlich auch noch bis heute hat, wenn man jetzt es ein bisschen überspitzt formuliert. Also gibt es ein bisschen Wandel, aber da merkt man, da hat sich halt auch einfach etwas etabliert, was sich gut verkauft, was auch einfach funktioniert. weil es halt eben auch ein Layout ist, das anders als die ASM in ihren wilden frühen Zeiten zum Beispiel gut lesbar ist. So.
Ich möchte also einschmeißen, dass es die Kritik zu Elite damals in der ASM, die kam ohne ein einziges Bild aus, das war nur ein Text.
Ja, gut, aber auch das ist, das ergibt irgendwie Sinn. Ich meine, oder soweit ich weiß, ist es auch tatsächlich ja so gewesen, dass zum Teil LeserInnen sich durchaus beschwert haben, wenn in den Magazinen zu große Bilder abgedruckt waren, weil das ja Platz vom Text wegnimmt, wo sie Infos über das Spiel hätten kriegen können. Das heißt, man hat dann halt eben so viel, gerade so viel Bilder wie nötig, und auch hoffentlich nicht zu groß, also hat zumindest an einem gewissen Punkt untergebracht, damit halt eben auch nicht die wütenden Leserbriefe ankommen von wegen, ja, aber ihr hättet diesen Platz viel besser nutzen können. Ich will mehr für mein Papier.
Also es ist auf jeden Fall eine Wandlung. Die hat natürlich auch mit der eigenen Perspektive, mit dem Alter zu tun und auch damit, dass sich die komplette Branche so unfassbar schnell entwickelt hat mit allen Höhen und Tiefen und dass die Spielepresse, zumindest die gedruckte, dann auch irgendwann gar nicht mehr so richtig hinterherkam tatsächlich, als dann die Online-Medien so ein bisschen aufkamen. Berücksichtigst du bei deiner Studie auch so ein bisschen, ja, den Niedergang, den Verfall, das nachlassende Interesse da draußen an diesen Magazinen?
Nicht direkt. Also es ist natürlich etwas, was mir immer wieder begegnet, aber das ist ja vor allem etwas, was so in den 2000ern dann wirklich relevant wurde. Und so die späten 90er, wo ich dann wirklich ja auch irgendwann den Cut mache, das ist ja auch noch so das, was ja oft dann so als goldene Zeit auch romantisiert wird. Ich nehme es insofern manchmal mit. Also zum Beispiel gerade beschäftige ich mich intensiver mit der Bravo Screen Fun, die ja in den späten 90ern überhaupt erst losgegangen ist, aber auch in diesem Kosmos der 90er ein super spannendes Magazin war. Und das war ja tatsächlich so ein Magazin, was auch dann ziemlich hart vom Internetboom in den Nullern getroffen wurde und dann dementsprechend davon auch mehr oder weniger irgendwann gekillt wurde. Das sind dann halt so Sachen, ja, das nehme ich dann schon irgendwie mit, aber mehr so indirekt.
Hast du bei deiner Betrachtung der Bravo Screen Fun, die habe ich jetzt zum Beispiel nicht so gelesen, da ein anderes Männlichkeitsbild festgestellt?
Die Bravo Screen Fun ist in jederlei Hinsicht ein Sonderfall, deswegen finde ich sie auch so interessant, weil das war ja tatsächlich ein Magazin, also ein Spielemagazin, aber unter dem Label der Bravo. Und dementsprechend hatte es eben auch die Bravo-Zielgruppe von die ist ja die Altersgruppe, ich glaube 10 bis 18 immer, irgendwie sowas. Das sind so wirklich diese Teenager-Jahre, die da die Zielgruppe abbilden. Und das merkt man der Bravo Screen Fun, wenn man sie im Detail anguckt, eben auch, das merkt man der auch an. Die hat dann halt auch zum Beispiel über Furbies berichtet. Was ja nicht direkt irgendwie was mit Gaming zu tun hat, aber halt für die Zielgruppe, die sich vielleicht für Spiele unter anderem, aber auch letztlich für frühe Internetkulturen, Digitalkulturen als Teil von Jugendkulturen sowas interessiert hat, für die war das dann halt eben relevant. Und das haben die halt eben dann auch mit abgedeckt. Dementsprechend, ja, da äußern sich auch ein bisschen andere Bilder, die hängen halt aber auch ganz, ganz viel mit der anderen Zielgruppe zusammen, wenn man es jetzt mal mit den klassischen Spielemagazinen vergleicht, für die ja zum Teil dieselben Autoren geschrieben haben.
Ja, da gab es auf jeden Fall schon einen Austausch und man musste sich da so ein bisschen anpassen, was den Stil angeht, je nachdem, was man dafür Vorgaben bekommen hat. Wenn du mal zurückschaust auf all diese Magazine, welche sind denn so deine Favoriten? Wo würdest du denn sagen, ach komm, da macht das doch noch ein bisschen Spaß drin zu schmökern?
Also sagen wir so, ich muss da vielleicht vorausschicken, dass das, was auch immer ich dazu sage, nicht wirklich repräsentativ ist, weil ich habe keinen persönlichen Fanbezug oder sowas natürlich zu den Spielemagazinen. Ich habe die auch zum Beispiel selber nie gelesen als Teenager oder so. Ich habe da wirklich nur so diesen forschenden, professionellen Bezug. Deswegen, und das ist immer so ein bisschen, das ist ja dann immer so ein bisschen schwer vergleichbar, weil, keine Ahnung, wenn ich mich mit Papsturkunden beschäftige, habe ich vielleicht auch einzelne Papsturkunden, die ich sehr spannend und sehr cool finde. Aber es ist so, das als Favorit oder sowas zu bezeichnen, ist auch immer so ein bisschen schwierig. Also es ist so ein bisschen, vielleicht so mit diesem Disclaimer, meine Favoriten sind immer so ein bisschen die Magazine, die ich aus diesen oder jenen Gründen spannend finde. Und da muss ich mal tatsächlich sagen, ich finde tatsächlich die ASM immer sehr interessant, auch weil die zum Teil Reportagen auch veröffentlicht haben, die ich seltener in anderen Magazinen so gefunden habe oder so ähnlich gesehen habe. Das fand ich immer ganz interessant, weil das auch ein bisschen eine andere redaktionelle Entscheidung war. Das haben sie gerade so in den 80ern gemacht. Das wäre so mein 80er-Beispiel. Die Joystick, auch so ein ganz nischiges 80er-Magazin, fand ich da auch immer ganz interessant, auch weil sie auch ein paar Sachen anders gemacht hat. Dann in den 90ern, die Joker-Magazine sind, die waren auch sehr, sehr, sehr rotzig in mancherlei Hinsicht, aber waren auch genau deswegen in ihrem provokanten Stil oder sind für mich auch für meine Forschung ganz oft super interessant, finde ich super faszinierend und untersuche ich sehr, sehr gerne, sage ich mal so. Und tatsächlich auch wirklich die Bravo Screen Fun, auch weil sie so ein bisschen so ein Sonderfall ist. Finde ich auch super spannend.
Das war jetzt eine bunte Vielfalt.
Ich weiß, es ist auch, ergibt keinen Sinn, dass es ausgerechnet diese Collection sozusagen ist, es sei denn, man forscht dazu.
In meiner Rückbetrachtung ist zum Beispiel die ASM, das hat man jetzt wahrscheinlich rausgehört, das war für mich so der Höhepunkt des deutschen Printjournalismus. Auch wenn ich jetzt mittlerweile andere Maßstäbe ansetzen würde, hatte das für mich aufgrund dieses, es hatte das Flair eines Pulp-Magazins tatsächlich, aufgrund der illustrierten Cover exklusiv, auch das Layout innen, das heute kriegt man vielleicht Kopfschmerzen, aber ich fand es damals super spannend und abwechslungsreich. Also auch dieses, irgendwie so eine Werbung konnte aussehen, als hätte die jemand gerade eben gezeichnet. Dann gab es einen Spielebericht und das war schon sehr chaotisch in der visuellen Darstellung. Aber gerade das war das Charmante. Und ich glaube auch, dass die ASM sich in ihrem Schreibstil eben auch gar nicht gehalten hätte über die Jahre, über die Jahrtausendwende hinweg. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du Anfang der 2000er angefangen hast zu spielen und dass du selber gar keine Printmagazine abonniert oder so in der Hinsicht intensiv konsumiert hast. Wie hast du dich denn über Spiele informiert, als du angefangen hast zu zocken?
Wahrscheinlich am meisten, ich überlege gerade, aber es könnte sein, dass das auch schon so ein bisschen frühes Internet war, was da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das weiß ich gerade gar nicht mehr so sehr. Aber wahrscheinlich am meisten, dass ich beim Elektronikmarkt bei mir in der Nähe irgendwie die Spiele durchgeguckt habe und geschaut habe, was A für meine Altersklasse zu haben war und B, was mich dann irgendwie so von der Beschreibung interessiert hat und ich mir gerade leisten konnte. Also ein paar Outlier gab es dann auch noch so Sachen, die ich dann zum Beispiel über einen Freund, einen Klassenkameraden, der hat mich zum Beispiel zu Skyrim gebracht, weil der zuerst von Oblivion sehr, sehr stark geschwärmt hat. Dann habe ich auch Oblivion zuerst gespielt und habe dann mit Skyrim weitergemacht. Aber zum Beispiel, ich meine, dass ich über Assassin's Creed und auch auch Rome Total War habe ich auch viel gespielt. Das waren so zwei Spiele, über die bin ich gestolpert, weil sie irgendwo im Sonderangebot waren.
Das ist super charmant, denn eigentlich erinnert das auch an meine Kindheit oder die Jugendjahre. Ich bin auch immer in so einen Karstadt gegangen und habe mir da in der Elektronikabteilung angeguckt, was es da so hinter Glaskästen versteckt gab. Die mussten dann auch noch aufgeschlossen werden von so einem sehr mürrischen Verkäufer meist. Was willst du denn da gucken? Ich so, ja, ich würde es mal gerne in die Hand nehmen und hin. Also ich würde es gerne umdrehen.
Ja.
War der immer genervt. Aber das war für mich ganz wichtig, weil die Bildchen da hinten waren die einzige richtige visuelle Informationsquelle.
Ja.
Das war auch noch in der Zeit, wo man jetzt vielleicht nicht gerade ein Spielemagazin abonniert hatte, sondern einfach sich überlegt hat, was könnte man kaufen. Und ich habe oft den Fehler gemacht, nicht so oft, weil Taschengeld war knapp, aber dass ich nach Cover gekauft habe, weil es einfach so cool aussah vorne.
Ja.
Ich musste einfach wissen, wie es sich dann spielt und es war dann manchmal auch eine Ernüchterung. ich kann mir vorstellen, dass Assassin's Creed im Sonderangebot oder Total War, dass das dann eher eine schöne Unterhaltung für dich war.
Ja, aber ich glaube, ich habe auch viele Gurken mal so über die Jahre abgegriffen. Also ich weiß auch gar nicht mehr so, kann mich da auch nur noch so an so ein paar Schlaglichttitel quasi erinnern. Wahrscheinlich, wenn ich habe noch irgendwo eine Kiste oder irgendwas mit den ganzen alten Spielen, die ich damals irgendwann mal so nach und nach gekauft habe. Wenn ich da die jetzt durchgucken würde, würden mir wahrscheinlich auch noch ganz viele Titel einfallen, wo ich mir so denke, oh Gott, die hast du gekauft. aber das sind so zumindest die positiven Erinnerungen.
Wie ist denn eigentlich der Verlauf jetzt für deine Dissertation?
Also unser Projekt läuft bis inklusive Januar 2027. Und das ist auch genau meine Timeline. Bis dann möchte ich fertig sein. Im Idealfall möchte ich auch eigentlich schon im Januar 2027 verteidigt haben, beziehungsweise zumindest ein Verteidigungsdatum haben und abgegeben haben.
Das habe ich eigentlich auch nur gefragt, um danach die Frage anzuschließen. Dann hast du ja einigermaßen Zeit danach. Bildet man sich so ein?
Bildet man sich so ein? Ja, mal gucken, was danach kommt. Vielleicht Fun Fact am Rande. Ich habe vor einer Weile schon mal mit dem Dom Schott einen Podcast zu Spielemagazin aufgenommen und der hat mir schon dieselbe Frage gestellt. Ich muss wieder sagen, ich hoffe, dass ich danach Zeit habe. Ich hoffe auch sehr, dass ich nach so um die Publikation des Buchs, was dabei rauskommen soll, dann entsprechend Zeit habe. Aber ich weiß es noch nicht.
Ja, melde dich auf jeden Fall, denn ich habe ja im auf Spielvertiefung auch diesen Bereich Game Studies. Da stelle ich ab und zu Aufsätze vor und versuche da so ein bisschen die Neugier zu wecken, weil ich für mich auch relativ spät entdeckt habe, dass da sehr viel Mehrwert drin steckt, eben auch für jemanden, der Spiele kritisiert oder einfach, der sich darüber unterhält. Weil der große Vorteil der Kulturwissenschaft ist natürlich, dass man sich mit sehr viel Zeit einem speziellen Thema widmen kann. Und innerhalb des Spielejournalismus war das immer der Fluch. Dass, egal ob du ein Printmagazin machst oder ein Online-Magazin, hast du natürlich, bist du immer in diesem Hamsterrad des ständig Neuen. Und dann kritisierst du ein Spielerlebnis und merkst schon während des Spielens, dass da so viel mehr dahinter steckt eigentlich. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Das zum Beispiel in Red Dead Redemption 2, da habe ich mir, wenn ich mir meine Notizen angeschaut habe, ich wusste, ich muss eigentlich erstmal in die Bibliothek und mich über die Geschichte des amerikanischen Westens informieren. Nicht, weil es unbedingt für das Erklären des Spielspaßes so relevant wäre, das Historische dahinter, aber weil sich während des Spielens so viele Türen geöffnet haben, wo ich gemerkt habe, okay, wenn das jetzt tatsächlich auch noch diesen Bezug hat oder jenen, dann ist das noch doppelt so cool. Aber das musst du den Leuten natürlich erklären können, sprich, du brauchst schon die Zeit. Und das war immer so der Fluch, dass ich das Gefühl hatte, meine Güte, man kann aus diesem Thema, da steckt so viel drin an kulturellen Bezügen, aber du schaffst es in einer Rezension nicht, die überhaupt anzureißen. Und die Game Studies, das ist das Wunderbare für mich. Da kann man sich mit einer Theorie wird über 50, 60 Seiten gesprochen aus verschiedenen Perspektiven der aktuellen Forschung. Das ist eigentlich das Tolle, finde ich.
Das Lustige an der Sache ist so tatsächlich, mir geht es tatsächlich selbst, obwohl ich jetzt da dran bin, ein Buch zu schreiben, wirklich, geht es trotzdem ganz oft so, dass ich mir so denke, dieser Aspekt wäre noch wahnsinnig wichtig, wahnsinnig interessant, aber dann erreiche ich hier langsam ein Volumen, das liest niemand mehr. Was dann auch umgekehrt so ein bisschen erklärt, warum ich zum Beispiel ganz gern unseren Projektblog benutze, um dann irgendwie so Sachen, die so Nebenschauplätze sind, dann auszukoppeln.
Ja.
Weil ja, ich kann das total gut nachvollziehen, dieses Gefühl.
Es gab, das ist vielleicht zum Schluss, leider noch kein Spielemagazin meines Wissens, aber da sind wir jetzt auch raus aus deinem Forschungsrahmen. Ich meine eher die aktuelleren, keines, dass sich die Symbiose mit der Kulturwissenschaft so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, obwohl ich das persönlich spannend finden würde. Und wie du gemerkt hast, versuche ich das ja so ein klein bisschen in der G über die sogenannten Stories, die dann eben von einem Philosophen, Historiker oder einer Künstlerin kommen, das so ein bisschen zu verpacken. Es ist natürlich so, es kann sein, dass das einfach das akademisch Nerdige ist, was mich interessiert und dich vielleicht auch und dass dafür kein Bedarf ist. Aber diese Symbiose wurde so noch nicht versucht, ne?
Ja, mein, to be fair, es ist ja auch sehr, sehr nischig. Und also keine Ahnung, man könnte vielleicht so, was so in eine ähnliche Richtung gegangen ist, wäre ja zum Beispiel die WASD oder auch die GAIN und damit zwei eingestellte Projekte, surprise, surprise. Aber auch so etwas wie Superlevel versucht das ja auch zum Teil, indem die bewusst tief in Themen reingehen. Also das heißt, das sind alles so Projekte, die sowas ja durchaus mal versucht haben. Oder die es auch nach wie vor versuchen, die halt aber auch natürlich mit der Nischigkeit des Themas oder auch des Ansatzes zu kämpfen haben. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich habe sowas wahnsinnig gerne an sich. Ich lese sowas auch gerne, auch wenn es das international irgendwo mal so einen Artikel irgendwo gibt, der auch nur so in so eine Richtung geht. Aber ich verstehe auch, warum es eine sehr kleine Zielgruppe abgreift. Und wahrscheinlich muss man realistisch gesehen auch sagen, dass so die Projekte, die so etwas am erfolgreichsten durchziehen können, wirklich dann so kleine Projekte sind, die sich halt dann zum Beispiel Patreon finanzieren oder sowas oder halt eben Hobbyprojekte. Also ich gehöre auch noch zum Beispiel zu einem Game Studies Blog, Language at Play heißt der, da gehöre ich noch immer zur Redaktion dazu, wo es genauso, der hat mal als linguistischer Blog angefangen, aber der verfolgt eben letztlich auch so diese Verbindung aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit einer populären Perspektive. Und sowas gibt's natürlich auch, aber auch das ist etwas, was halt vor allem, glaube ich, entweder mit einem klaren Bewusstsein von so einer sehr winzigen Zielgruppe funktionieren kann oder eben dann als Hobbyprojekt in irgendeiner Form.
Ja, willkommen bei Spielvertiefung. Ich befinde mich damit ja auch gewissermaßen auf Schleichfahrt mit einem sehr kleinen Publikum. Fühle mich da unten in der Tiefe allerdings auch ganz, ganz wohl und genieße das, wenn Leute Spaß daran haben, die also diese Neugier haben, überhaupt darüber etwas zu erfahren und so ein bisschen manchmal gelingt einem das, manchmal nicht, aber so diese Verbindungspunkte sind für mich eigentlich immer das Spannende. Also wenn mich ein Spiel plötzlich durch eine Szene, durch eine Situation in eine Recherche bringt, die mich dann wieder zurückbeamt, weiß ich nicht, ins 18. Jahrhundert, ins 17. Das hatte ich kürzlich erst wieder bei diesem Blue Prince, diesem Puzzle-Adventure. Ich mache mir an zwei, drei Stellen Notizen und bemerke dann, hey, da gab es tatsächlich mal ein Rätselbuch Mitte der 80er, auf das sich der Designer dieses aktuellen Puzzle Adventures bezieht. Das kannte ich gar nicht. Und dann schaue ich kurz nach und merke, oh je, es sind wieder 3 Stunden vergangen. Was machst du denn jetzt damit? Willst du das in die Rezension bringen oder machst du noch so einen Hintergrundartikel dazu? Ja, aber das war für mich schon als als Jugendlicher eigentlich das Spannende an diesen Spielen, dass die immer wieder Tore öffnen und inspirieren können. Ja. Ja, Aurelia, ich bedanke mich.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Für das Gespräch. Jetzt müsste ich dich eigentlich zum Schluss doch noch fragen, auf welche Spiele du dich besonders freust. Aber ich kann es auch weglassen, wenn es jetzt zu too much ist.
Im Zweifelsfall immer auf die nächste Sims-Erweiterung.
Tatsächlich, da bist du eine Anhängerin seit Jahren.
Ich bin eine begeisterte Sims-Spielerin, schon seit dem ersten Teil und immer noch. Und ich gebe dieses Jahr auch tatsächlich dieses Jahr haben wir ja Sims-Jubiläum und ich gebe dieses Jahr eine Sonderausgabe einer Zeitschrift, also von Paidia, zu Sims heraus und zu diesem Sims-Jubiläum heraus. Also Sims ist tatsächlich also eine Reihe, die mich schon sehr, sehr lange begleitet und die ich auch privat sehr gerne spiele.
Ja, aber da frage ich dich jetzt bestimmt nicht nach deiner Perspektive auf die Entwicklung dieser Spielereihe, denn das würde den Podcast dann doch ein bisschen in Überlänge bringen.
Das wäre ein eigener Podcast.
Richtig, aber ich notiere es mir trotzdem mal, weil da hätte ich doch einen Köder für dich, falls ich dann nochmal eine Gesprächspartnerin über die Sims brauche. Okay, ja, ich hoffe, ihr hattet auch einigermaßen Spaß mit diesem Gespräch und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.